Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich André Borsche.
Vielen Dank, willkommen.
Sie sind Chefarzt der plastischen Chirurgie am Diakoniekrankenhaus in Bad Kreuznach. Und Sie sind bundesweit bekannt geworden durch eine Hilfsorganisation, die Sie gegründet haben, um nämlich Bedürftigen Operationen zu bieten, die sonst keine Chance auf diese spezialisierte Hilfe hätten. Wem haben Sie denn zuletzt helfen können?
Ja, die letzten richtigen Einsätze, die wir mit vollem Herzen getragen haben, waren in Indien gewesen. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es heute dort aussieht. Wir haben zwar Kontakt zu den Ärzten dort, aber das sind halt die Momente, wo man merkt, dass man mit den eigenen Händen doch ganz viel bewegen kann.
Ja, jetzt unter Corona-Bedingungen wäre das nicht mehr machbar. Wann waren Sie dort?
Im Februar gewesen. Nicht? Und wir sind abgereist und es hat dann nach ganz kurzer Zeit geheißen, jetzt geht's nicht mehr. Aber wir bleiben diesen Menschen treu. Sie haben uns viele Fotos, Videos geschickt und wir überlegen natürlich, mit welchen zusätzlichen Möglichkeiten wir da Unterstützung leisten können.
Was für Operationen waren das, die Sie dort gemacht haben?
Also wir haben sehr viel mit Kindern, mit Frauen zu tun, die schwere Verbrennungen erlitten hatten. Und die überlebt haben und insofern schon in einer sehr glücklichen Position waren, aber teils mit übelsten Verstümmelungen. Und das ist dann doch so tragisch, wo man dann denkt, was kann ich da noch beitragen, um das zu verbessern? Und da ist der plastische Chirurg eigentlich gefordert. Das ist ideal, dass man da im Gesicht, an den Armen oder sowas Wiederherstellung leistet, dass der Arm wieder bewegt werden kann. Sei es durch Transplantate, durch Lappenplastiken. Das sind viele technische Dinge, die, wo man sagt, sicher auch unter diesen Bedingungen durchzuführen sind und die den Menschen wirklich helfen.
Ja, wie konnten Sie in Indien vor Ort denn arbeiten? Wie waren die Bedingungen dort? Ist dort alles vorhanden? Das kann man mit Bad Kreuznach nicht vergleichen.
Das ist richtig, nicht? Wir sind schon seit längerem Gast dort in einem christlichen Krankenhaus. Und die bemühen sich natürlich auch, ihrer normalen Bevölkerung mit anderen Dingen regelmäßig zu helfen. Nur die Spezialisierung Plastikchirurgie existiert nicht. Das findet man halt in den Großstädten und da kommen die Menschen vom Land überhaupt gar nicht hin. Und bevor wir kommen, warten ganz viele darauf, dass sie endlich die Chance haben, dass ihnen unentgeltlich geholfen wird.
Sie haben das jetzt angesprochen, es waren Verbrennungen, teilweise Verstümmelungen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie so ein unermessliches Leid sehen?
Ja, auf der einen Seite erkennt man praktisch demütig, in welchem guten Zustand wir es hier in Deutschland erleben und wie schlimm es für diese Menschen ist, in diesem Zustand weiter existieren zu müssen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Chance, dort zu intervenieren. Das heißt, wirklich aktiv einen Beitrag zu leisten, um ihnen auch Hoffnung zu spenden. Manchmal ist die Korrektur einer kleinen Narbe, die vielleicht gar nicht so dramatisch ist, aber doch ein Zeichen, Mensch, ich bin doch was wert. Und sogar der ausländische Doktor hat sich Mühe gegeben, es schöner zu machen. Und schwuppdiwupp ist die ganze Familie damit doch um einiges glücklicher geworden.
1990 hat alles begonnen. Da gab es ein Schlüsselerlebnis. Was war das für ein Erlebnis?
Ja, das war ein ganz, ganz wirklich toller Moment für mich. Mein damaliger Lehrer, Professor Lempele aus Frankfurt, der den Verein 1980 gegründet hatte, nahm mich mit nach Westafrika und wir waren einer Vielzahl wirklich von schwerst Verletzten und auch, wo man sagen, mit angeborenen Deformitäten gezeichneten Kindern konfrontiert und wir haben bis spät in die Nacht gemeinsam operiert und konnten wirklich bis zur Erschöpfung dort helfen. Und am Ende habe ich mir gedacht, nach diesen 10 Tagen, das ist so eine sinnvolle, so eine wirklich wichtige Arbeit, das will ich in Zukunft auch in eigener Regie weitermachen.
Auf was für Bedingungen sind Sie damals in Guinea gestoßen, während dieser 10 Tage?
Ja, das ist natürlich ziemlich heftig. Sie müssen sich vorstellen, ein Operationssaal, wo die Fliegen, wo die Hitze, alles stinkt auch nicht. Also ist es Lärm und trotzdem versucht man unter einfachen Bedingungen so steril wie möglich zu agieren. Und wir hatten auch Unterstützung von den afrikanischen Ärzten, aber allein durch den Mangel an Möglichkeiten, an Material, an Instrumenten, war denen natürlich nur Einfaches möglich. Und in Zusammenarbeit mit uns und unseren mitgebrachten Instrumenten, Verbandsmaterialien, war das dann eigentlich eine sehr schöne gemeinsame Aktion. Nicht? Also es ist nicht nur so, dass wir als Heilsbringer dort auftreten, sondern schon schauen, dass wir die örtlichen Bedingungen ein bisschen unterstützen und einfach auch die Schwestern und Pfleger und Ärzte dort mitreißen.
Ja, und diese große Leidenschaft und diese Begeisterung, die Sie dafür haben, die ist Ihnen wirklich anzuspüren. Wie hat denn dieses Erlebnis damals Ihr Leben persönlich verändert?
Also ich war fortan überzeugt, das muss ich jetzt jedes Jahr mindestens ein oder zweimal erleben und bin natürlich auch mit der Zeit immer erfahrener und besser geworden. Und das Schöne ist, dass das nicht eine Einzelaktion ist, sondern dass man das im Team erlebt, nicht? Das heißt, wir sind in der Regel eine Gruppe von 8, die gemeinsam eigentlich dieses Werk dann vollenden. Und da schweißt man in diesen 2 Wochen wirklich so zusammen und jeder, der Anästhesist, sorgt dafür, dass die Narkose funktioniert, die OP-Schwester schaut, dass die Instrumente alle steril werden und die anderen Kollegen, die mitoperieren, die lernen, aber sie lehren auch gleichzeitig und in einer wirklich freundschaftlichen Stimmung. Da spielt es keine hierarchische Struktur eine Rolle, sondern man merkt einfach, wir sind hier während unseres Urlaubs. Wir nehmen ja praktisch alle die kostenlose Freizeit und sind dann da vor Ort und dann aber hundertprozentig.
Das hat also auch Konsequenzen für die eigene Familie. Ihre Frau Eva ist jetzt auch Fachärztin für Allgemeinmedizin. Wie wichtig ist das für ein partnerschaftliches Verständnis?
Mittlerweile ist es ein ganz wichtiger Part, weil sie mich regelmäßig begleitet und wir sozusagen einen gemeinsamen Urlaub auf diese Weise verbringen. Nicht? Nein, das ist fantastisch. Sie kann mir sehr viel helfen. Sie sucht die Patienten aus. Sie ist allgemeinmedizinisch immer am Schauen, wo da auch noch weitere Unterstützung zu leisten ist. Und ich bin sehr glücklich, gerade diese intensive Zeit auch mit ihr zusammen verbringen zu dürfen.
Wenn Sie von Eltern gebeten werden, Ihren Kindern zu helfen, wie entscheiden Sie, wer da in Frage kommt und wer nicht?
Das ist eine ganz, ganz schwere Entscheidung, denn eigentlich will man viel mehr Leuten helfen, als man wirklich kann. Nicht? In den Einsätzen ist es eine schwierige Triage, wie wir sagen. Das heißt, es müssen natürlich die dringlichsten Fälle behandelt werden. Und wenn wir die Entscheidung fällen sollen, jemanden nach Deutschland zu holen, ist es doppelt schwierig, dann zu sagen, das ist eine Sache, die wirklich nicht in dem Land dort sicher durchgeführt werden kann. Und wir bieten halt dann an, die Versorgung im Diakoniekrankenhaus in Bad Kreuznach auf unsere Kosten zu übernehmen.
Bei wem haben Sie das zuletzt entschieden?
Ja, wir haben jetzt viele Anfragen aus Afghanistan gehabt, viele Kinder, die dort schwere Verletzungen haben, aber auch Tschetschenien, aus Afrika. Mich erreicht fast jede Woche 1, 2 Anfragen und es gilt abzuwägen, ob wir den ganzen Aufwand, den wir dann betreiben müssen, wirklich wählen können. Und dazu brauche ich Partner, sprich auch andere Hilfsorganisationen, die uns unterstützen. Und das hat mittlerweile ein Riesennetzwerk gebracht, nicht? Zuletzt war ich jetzt gerade die Woche angesprochen, nach Jerewan zu kommen, nicht, wo in Aserbaidschan da die große auch kriegische Auseinandersetzung ist. Und auch da sind wir zur Stelle, wenn ein dringender Notfall ist, ihn nach Deutschland zu holen.
Und wen haben Sie ganz konkret zuletzt geholt?
Zuletzt war es ein Mädchen aus Afghanistan, die im Gesicht eine ganz schwere Verbrennung hatte. Und sie war schon einmal bei einer anderen Hilfsorganisation gewesen, aber die Narben waren immer noch so schlimm. Und wir hatten gesehen, dass wir eine Familie haben, bei der sie hier in Bad Kreuznach da eben auch betreut werden konnte und sagten auch, das ist eine Sache von 2, 3 Wochen, das wollen wir gerne machen, aber konkret waren es dann 7 bis 8 Wochen, nicht? Also man muss dann doch ein bisschen auch mehr Spielraum mitbringen.
Ja, und da kommen Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen, da hängt ganz viel dran. Wie nehmen Sie erstmal den Patientinnen und Patienten die Angst? Wie gehen Sie mit den unterschiedlichen Kulturen um? Was sind das für Herausforderungen, die da auf Sie zukommen?
Das ist ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, denn das medizinisch-technische ist das eine, aber dieses Menschliche und das Soziale ist halt mindestens genauso wichtig, nicht? Solche Menschen sind in der Regel extrem verängstigt, haben grausige Erfahrungen auch medizinischer Natur womöglich hinter sich. Und da zu signalisieren, dass es jetzt doch bei uns alles weicher, viel zarter, viel rücksichtsvoller vonstatten geht, das braucht Zeit, nicht? Das heißt, sie zeigen nonverbal an, sie nehmen die Patienten in den Arm, erklären ihnen so mit kleinen Bildern, was man eigentlich vorhat. Und wir versuchen natürlich, möglichst schmerzfrei zu agieren.
Das ist aber natürlich bei Operationen nicht gegeben. Schmerzen gehören immer dazu. Wie machen Sie das klar?
Ja, auch da ist natürlich eine Durststrecke zu überwinden. Aber wenn Sie das eben mit einer persönlichen Fürsorge verbinden, können auch diese Schmerzen erträglich sein, nicht? Also, und das Tolle ist, wir haben halt das große Glück, mit den Kinderärzten vor Ort so fantastisch zu kooperieren, nicht? Und die ahnen sofort, wenn das ein schmerzhafter Verbandswechsel wird, dann sind sie zur Stelle und unterstützen uns. Das ist schon auch eine tolle Sache, dass einfach in dieser Form das Miteinander auch der einzelnen Fachdisziplinen untereinander einem sehr hilft.
Haben Sie Dolmetscher, die Hilfe leisten können?
Ja, wir können so und so nur wirken, wenn vor Ort auch jemand schon sozial aktiv ist. Und die stellen in der Regel auch, sind das Ordensschwestern, sei es andere, die einfach auch gut Englisch können, die sind das Verbindungsglied. Ohne diese Dolmetscher würden wir gar nicht wirken können. Nicht? Denn auch der Patient in Indien, Afrika oder ich denke an Bolivien, an viele, viele Länder, muss verstehen, was wir planen. Denn das Schlimmste wäre, wenn die Erwartungshaltung ganz falsch wäre, nicht? Wir sind keine Wunderdoktoren. Wir können nicht ein neues Gesicht zaubern und eine Hand, die komplett verbrannt und vernarbt ist, wird nicht wieder narbenfrei werden. Aber
und häufig braucht es ja auch mehrere Operationen. So bei einer ihrer ersten Patientinnen, Ritika Sardar aus Indien. Wie sah sie damals aus?
Damals war sie 2 Jahre alt, also winzig, und hatte ein Gesicht komplett schwarz, alles voller Haare. Und sah eigentlich eher wie ein Tier aus. Also. Und die Eltern waren ganz rührend, dass sie trotzdem ihr Kind nicht verstoßen haben, obwohl es so scheußlich abstoßend aussah. Und wir waren gerührt von der Art und Weise, wie liebevoll sie mit ihrer Tochter umging. Und mein damaliger Lehrer, Professor Lempeler, hatte gesagt, André, du wirst es schon schaffen, ihr müsst diesem Kind helfen. Und dann haben wir mehrere Operationen, zunächst in Frankfurt und dann Bad Kreuznach durchgeführt, haben Expander eingelegt, das heißt große wassergefüllte Ballons unter die normale Haut und konnten dadurch schrittweise die veränderten Strukturen ersetzen. Und mittlerweile ist es eine richtige Frau geworden, dankbar bis zum Umfallen, ist Juristin in Australien, und jetzt hatte ich sie nochmal angeschrieben und gefragt, wie sind denn die Erinnerungen an damals, und sie sagte, also sie kann es bis heute nicht fassen, dass das wirklich so ein großes Geschenk für sie gewesen ist.
Ja, im Grunde haben Sie ja ein Leben erstmal ermöglicht, denn Sie haben es angedeutet. In vielen Ländern ist es so, dass Kinder mit solchen Verstümmelungen verstoßen werden.
Das ist richtig. Wir wissen gar nicht, wie riesig die Dunkelziffer ist derer, die einfach gar nicht am sozialen Leben teilnehmen können. Sei es, dass sie in den Hütten, in den Zelten oder wo auch immer bleiben. Oder auch, ich weiß von einem ganz tragischen Situation, ist ein Kind mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte geboren, sonst ganz gesund und munter. Und es wäre einfach eine Operation von einer Stunde gewesen, um wenigstens die Lippe schon mal zu verschließen, später den Gaumen. Und die Eltern kamen damit nicht klar. Und die hatten das Kind mehr oder weniger nach kurzer Zeit umgebracht, weil sie sich nicht vorstellen können, als Eltern mit so einem Kind weiterleben zu müssen. Und das hat uns natürlich komplett schockiert, nicht? Das ist einfach eine ganz andere Werteskala in anderen Ländern. Die Schwestern, die uns das dann unter der Hand mitgeteilt haben, sagten, ja, das sei an der Tagesordnung. Wenn das nicht passt, dann werden die entsorgt.
Also wirklich Schockierendes, was Sie dort hören. Ja. Ich sah einen ganz berührenden Beitrag, in dem ein kleiner Junge, dem sie helfen konnten aus Tschetschenien, der sagte, ja, sie seien nicht nur sein Arzt, sondern auch gleichzeitig sein bester Freund. Das war sehr berührend, und dennoch stellt sich ja die Frage, wie halten Sie es als Mediziner mit diesem Verhältnis Nähe und Distanz? Sicher eine Herausforderung.
Ja, das ist eine riesen Herausforderung. Auf der einen Seite ist es natürlich, wenn mir eine Operation bevorsteht, muss ich abstrahieren, muss mich technisch orientieren, muss ja auch was Machbares auf die Bühne bringen. Es muss ja auch ein Resultat geben, was für mich und auch die Welt ansehbar ist. Das heißt, das lenkt schon mal etwas von dieser emotionalen Komponente ab. Aber spätestens, wenn das geschafft ist, sind die Momente da, wo man das Herz auch wieder weiter offen trägt. Und da sind ganz oft viele Momente, wo ich zu Tränen gerührt bin und schluchzen muss, was wir da gemeinsam eigentlich für Durststrecken hinter uns gebracht haben.
Ja, Sie strahlen das auch aus. Mhm. Und wenn man Sie sieht, dann könnte man meinen, Sie fallen aus den 60ern. Sind als Hippie unterwegs und haben bestimmt eine Band. Wie komme ich darauf?
Ganz so weit ist es nicht, aber ich meine, einen gewissen Spleen kann man in der heutigen Zeit ruhig haben. Denn ich bin ein farbenfroher Mensch, so wie ich nach außen hin gerne strahle, möchte ich die Leute auch ein bisschen animieren, etwas Fröhliches zu erleben, nicht? Und ich habe das Glück, halt in einer sehr musischen Familie aufgewachsen zu sein. Mein Vater war beim Berliner Philharmonischen Orchester, beim Karajan, ist viel gereist, wir waren viel in Salzburg, und die Mutter hat Kunstgeschichte gemacht. Also von daher bin ich leider etwas aus der Art geschlagen, dass ich mich für die Medizin entschieden habe.
Die Leidenschaft zur Musik ist dennoch da. Wie äußert die sich bei Ihnen?
Ja, wenn ich mal einen ruhigen Moment brauche, greife ich zur Gitarre oder setze mich ans Klavier, und dann fantasiere ich einfach vor mich hin.
Gibt es Pläne auch in Sachen Band?
Also wenn Sie so wollen, irgendwann ist ja auch mal eine Pensionierung fällig und überraschenderweise auch ein bisschen Zeit übrig. Da könnte ich mir vorstellen, vorstellen, dass auch daraus was wird.
Wofür bleibt denn generell noch Zeit für jemanden, der sich so seiner Hilfsorganisation auch verschrieben hat, dazu die Arbeit am Diakoniekrankenhaus? So viel Freizeit wird wahrscheinlich gar nicht übrig bleiben.
Das ist richtig. Nicht? Da bleiben dann so ein paar Hobbys, Gleitschirmfliegen oder Tauchen oder Dinge mit Freunden. Und vor allem, das muss ich jetzt auch sagen, ich bin sehr, sehr glücklicher Großvater von 7 Enkelkindern und die machen auch ganz viel Blödsinn. Wir machen eine Kanutour mit denen und sind viel unterwegs. Und das ist einfach auch eine schöne Perspektive, auf die ich mich richtig freue.
Wie sehr erdet das Leid, was Sie ja täglich auch sehen und die Bitten, die an Sie herangetragen werden, wo es wirklich um Existenzielles geht? Wie sehr erdet das in so einer Gesellschaft, in der wir hier leben?
Ja, es macht einen total bescheiden und demütig in vielen Situationen. Und wenn ich höre, auf welch hohem Niveau wir oftmals klagen, dann denke ich immer nur, wenn ihr wüsstet, wie es draußen aussieht, nicht? Insofern erlebe ich persönlich das als ein Riesengeschenk, so eine persönliche Karriere und solche Erlebnisse durchgemacht zu haben und bin auch fast ein bisschen süchtig danach, das immer wieder noch neu erleben zu dürfen, weil ich denke, es ist extrem sinnvoll, was ich da tun kann. Und wir leben in einer Zeit, wo die Sinnvolligkeit vieler Tätigkeiten so ein bisschen auf der Kippe steht. Und ich würde gerne auch viele andere Kollegen mit animieren, mir gleich zu tun. Sprich, ich nehme sie mit oder mache ihnen Mut. Mensch, guckt euch doch um. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch sich sozial zu engagieren. Und schwuppdiwupp merkt man, wie schön und sinnvoll das ist.
Ja, diese Sinnhaftigkeit, die Sie da ansprechen, ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite hören wir, dass es gerade in Deutschland immer mehr Fälle von Burnout und Depressionen gibt. Bringen Sie das in einen Zusammenhang?
Unbedingt, unbedingt, nicht? Wir leben leider in einer Zeit, die so ökonomisch orientiert ist. Das ist eine richtige Schande. Ich erlebe es ja gerade im Gesundheitssektor, dass viele Leute, die eigentlich mit hohen Idealen in ihren Beruf gegangen sind, sei es Schwestern, Pfleger, Ärzte, und die einfach unter den jetzigen Bedingungen zunehmend frustriert sind und sich auf eine Arbeit zurückziehen und bis hin, wenn sie strugglen, wirklich ins Burnout fallen können, weil sie es nicht ertragen können, dass sie eigentlich ihrem inneren Wunsch, sinnvoll sozialmedizinisch zu helfen, nicht ausreichend Raum finden. Und wenn Sie bei jeder Operation denken müssen, wie lange dauert's, was bringt es an Geld, ist es wirtschaftlich und pipapo, all solche Sachen. Und das wird so selbstverständlich uns von außen aufgedrängt, dass ich mal wirklich fragen muss, ist die Sinnfrage eines Krankenhauses darin gegeben, wirtschaftlich zu sein? Die Feuerwehr ist auch nicht wirtschaftlich, nicht? Also da hoffe ich, dass man irgendwie mal erwacht und erkennt, dass gewisse Sachen der Menschheit einfach auch wichtig und wertvoll sind. Und wichtig und wertvoll heißt auch, dass es ökonomisch realisierbar werden soll.
Sie haben gerade über das Gesundheitssystem gesprochen, auch hier in Deutschland. Dennoch stellt sich ja die Frage der Finanzierbarkeit. Auch bei Ihren Operationen, wie läuft das bei Interplast? Wer finanziert diese OPs?
Ja, wir leben auf Spendenbasis. Wir kriegen in dem Sinne auch keine öffentlichen Gelder. Das hat einen Riesenvorteil. Das heißt, wir sind komplett ungebunden in der Auswahl derer, denen wir helfen können. Das heißt, ohne Ansehen der politischen oder gesellschaftlichen oder religiösen Couleur kriegt derjenige Hilfe, der es wirklich am dringendsten braucht. Und ich bin unendlich dankbar, dass wir ganz viele Sympathisanten, Spender haben, die uns unterstützen. Wir machen kein großes Geschrei und haben auch keine Werbeagentur im Rücken, sondern wir wollen eigentlich durch unsere Arbeit von sich aus überzeugen. Und wer uns sympathisch findet, der findet schon den Weg, uns auch etwas zukommen zu lassen. Und das kann ein kleiner Betrag sein oder auch eine riesengroße Summe. Wir wissen sofort, was wir damit anfangen können. Wir haben viele Projekte, die nur darauf warten, verwirklicht zu werden, wenn das Geld da ist.
Wie sehr schmerzt es Sie manchmal, wenn Sie genau diese Projekte nicht verwirklichen können? Bei Hilfsorganisationen ist es in der Regel immer so, ausreichend Geld ist nie da.
Das ist richtig. Und trotzdem sehen wir halt einen Wandel. Vorher war die Einzelhilfe, jedem Einzelnen zu helfen, ganz im Vordergrund. Mittlerweile erkennen wir, wie wichtig ist es eben, die Ärzte und Pfleger in den Ländern auch zu schulen, dass sie ihren eigenen Patienten besser helfen können. Und da ist einfach auch ein längerfristiges Miteinander gefordert. Und dieses längerfristige Miteinander beinhaltet natürlich auch eine gewisse finanzielle Unterstützung. Und da sind dann halt Projekte, dass man den Operationssaal vielleicht etwas modernisiert, damit die Narkosen sicherer werden, ein gutes Anästhesiegerät anschaffen kann. Und solche Sachen sind sozusagen auch längerfristig dann wirklich für die Gesamtgemeinschaft dort von Bedeutung.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie da etwas haben verwirklichen können?
Ja, ganz viele. Also gerade in unseren indischen Projekten sind wir regelmäßig dabei, dass wir am Ende des Einsatzes fragen, was braucht er denn jetzt noch mal allerdringendsten? Und dann haben wir einfach auch ein Konzept. Und wenn wir nach Hause kommen, können wir auch für dieses Konzept dann werben. Ich denke an OP-Tische, ich denke an die Möglichkeit, eine Schule für Schwestern etwas auszustatten, damit auch da das Personal nicht fehlt. Also da sind viele Möglichkeiten, Unterstützung zu leisten.
Sie selbst wurden von Ihrem Lehrer angestellt, der Sie mitgenommen hatte 1990 nach Westguinea. Wen haben Sie denn schon angesteckt? Ich könnte mir vorstellen, das sind eine Menge Leute.
Ja, einmal das und dann sind natürlich alle Mitarbeiter meiner Abteilung einmal dran, mit dem Chef doch auf Einsatz zu gehen. Und da merkt man ja auch schon gleich, wie jeder tickt, nicht? Es gibt Leute, die das einmal machen und sich dann im Lebenslauf schreiben und sagen, ja, schön gewesen, aber ist nicht mein Ding. Und dann andere, die sagen, fantastisch, da mache ich jetzt weiter. Und je erfahrener man ist, desto mehr kann man natürlich dann auch da Beitrag leisten.
Ja, für manche mag es auch sicherlich ein großer Kulturschock sein, mit so einem Leid konfrontiert zu sein. Wie bereiten Sie die Mitarbeiter, Ihre Kollegen darauf vor?
Ja, das ist ganz richtig. Ich selber bin da schon, will ich sagen, ein bisschen abgebrüht, aber ich erinnere mich an eine sehr liebe Krankenschwester, die mich begleitet hat. Die hat einfach durch Ansicht dieser ganzen Armut in dem Einsatzort wirklich verzweifelnd gesucht, im OP zu verschwinden, um möglichst all das nicht miterleben zu müssen. Nicht? Das sind viele Dinge, die einen doch dann auch nachträglich rühren. Wenn man denn die Augen schließt, kommen dann doch viele Gedanken. Wie geht's denn eigentlich jetzt unter den Bedingungen hier? Also von daher kann ich das total verstehen, dass man das einfach nicht so wegsteckt.
Sie helfen vor allen Dingen Kindern und Jugendlichen mit entstellten Gesichtern. Gibt es Operationen, die für Sie ganz besonders prägend waren?
Ja, eine ganze Reihe. Das heißt, gerade wenn Sie auch selber vor der Schwelle sind, schaffe ich das, wird das überhaupt schön, kann sich derjenige dann darüber auch freuen. Und wenn es dann technisch auch eine hohe anspruchsvolle Sache ist, ist das jedes Mal einfach eine Riesenherausforderung. Aber umso größer ist dann die Freude, wenn es gelungen ist und selbst wenn man vielleicht nochmal nacharbeiten muss, aber merkt, Mensch, toll, dass du es angepackt hast, nicht, dass du weggelaufen bist. Toll, dass auch die es Vertrauen hatten, sich einem anzuvertrauen, nicht? Die kennen mich ja in dem Sinne gar nicht persönlich und sind doch voll Hoffnung. Die Eltern schenken einem praktisch ihr Kind und sagen, machen Sie das Beste draus. Wir gehen davon aus, dass sie sich riesig Mühe geben. Da habe ich viele, viele wirklich ganz bewegende Eindrücke, wo ich auch selber dem Herrgott dankbar bin, dass er mich unterstützt hat, dass es so schön geworden ist.
Und dennoch sind Operationen immer ein Risiko. Wie machen Sie sich das selbst und anderen klar? Denn manchmal sind vielleicht höhere Erwartungen damit verbunden.
Das ist richtig. Häufig wünscht man sich, dass der Wunderdoktor aus Deutschland einfach das Unfallgeschehen ungeschehen macht. Nicht, geht ja gar nicht, nicht. Das heißt, da muss man mit kleinen Schritten anfangen und ob das wirklich aber dann rüberkommt, da bin ich mir auch nicht immer sicher. Da ist eben die Dolmetscherfrage ganz entscheidend. Aber ich glaube, gerade wenn man die emotionale Komponente noch mit einbringt, das heißt, wenn man mit denen dann zusammen isst oder wenn man ihnen ein kleines Geschenk macht. Wir bringen gerne Kuscheltiere mit, damit die Kinder auch Freude haben und ihre Angst verlieren. Und dann tritt eine gemeinschaftliche Stimmung auf, wo dann so objektive Fragen fast gar nicht mehr so entscheidend sind.
Gibt es dennoch Enttäuschungen? Erleben Sie das?
Unbedingt, natürlich. Das ist immer wieder, gerade wenn Sie die Funktion eines Armes verbessern können, sind wir begeistert, dass der Arm wieder hochgeht. Aber eigentlich hat er sich ja gewünscht, dass alle Narben weg sind, nicht? Geht ja nicht. Also von daher ist das immer ein Problem, die Erwartungshaltung. Aber das ist in Deutschland genauso nicht. Wir denken, wir können mit Geld fast alles uns erkaufen und verbessern und hinkriegen. Und denkst du, ist überhaupt gar nicht gegeben, nicht? Auch da müssen wir Abstriche machen. Und eins der wichtigsten Dinge ist, im Vorfeld zu klären, dass die Erwartungshaltung auch stimmt.
Sie sind in vielen Ländern unterwegs. Gibt es Länder, wo es ganz besonders häufig vorkommt, dass beispielsweise Kinder entstellt auf die Welt kommen?
Ja, es ist leider erschreckend, dass fast in allen Entwicklungsländern ganz ähnliche Verletzungsmuster sind. Sei es in Indien, wir sind viel in Tansania gewesen, in Bolivien. immer wieder dasselbe Muster. Es brennt der Sari, es brennt die Kleidung, die Kinder überleben es, aber in einem Zustand, das möchte man sich im Schlimmsten nicht vorstellen.
Also Verbrennungen sind etwas, was ganz wichtig ist.
Genau.
Was noch?
Dann sind es Kinder, die von Geburt aus mit einer Spaltbildung zur Welt gekommen ist. Das heißt, eine klaffende Lippe, einen offenen Gaumen haben, sprachlich Schwierigkeiten haben und äußerlich halt auch die Akzeptanz nicht gegeben ist. Das sind relativ übersichtliche Operationen, wo sie ein sehr hohes Erfolgserlebnis auch haben. Nicht? Sie verwandeln da innerhalb von 2-3 Stunden ein Gesicht in ein fast normales Gesicht mit ein paar Narben. Und dann gibt es die schweren Fälle, wo es dann wirklich um Tumoren geht. Das heißt, meist gutartige, riesig gewachsene Geschwulste, die man in Deutschland alle schon im kleinen Stadium hätte operieren können, ohne größeren Aufwand. Und die dort aber so monströs geworden sind, dass es eben doch auch ein richtiger Aufwand bedeutet.
Wenn wir das Stichwort Schönheitsoperationen hören, dann hat es da so eine Entwicklung gegeben, die wirklich erschreckend ist. Gerade durch die sogenannten sozialen Medien, die für die Trends sorgen, dass die Patienten immer jünger werden. Also da wird wohl mit Botox und Hyaluron mal eben in der Mittagspause gespritzt. Wie schauen Sie denn auf diese Entwicklung?
Also das ist ein ganz, ganz kritisches Umfeld, weil die Menschen von Idealbildern dann geprägt sind, die sie einfordern. Am liebsten kämen sie mit dem Katalog und sagen, ich hätte gerne diese Nase oder das Ohr oder.
Das passiert wahrscheinlich.
Absolut. Und da müssen sie komplett gegenhalten. Nicht? Also wenn das unrealistisch ist oder auch einfach auch nicht nachvollziehbar, das habe ich praktisch ein Stoppschild. Es gibt genügend Leute, die für Geld fast alles machen, aber bitte nicht bei mir. Aber ich muss eine Lanze für die ästhetische Chirurgie insofern brechen, weil ich sage, dass auch viele Altersstigma, die Leute dann doch in ihrem Selbstwertgefühl sehr verunsichern. Ich denke da an eine Frau, die hat jahrelang ihren Mann gepflegt und hat gesagt, jetzt will ich einmal, er ist gestorben, jetzt will ich einmal doch was für mich tun. Und sie war immer traurig und war einfach geprägt von dem Schicksal ihres Mannes. Und dann hat sie sich tatsächlich so ein bisschen im Gesicht einer Straffung unterzogen und es ist sehr schön geworden. Und die ist aufgeblüht, die hat einen neuen Lebenspartner sogar gefunden. Also es war richtig toll zu sehen, wie ein anderes Kapitel aufgeschlagen wurde. Und dann denke ich, hier hat es doch auch zu Recht ihr geholfen.
Inzwischen wird jeder 5. Eingriff bei einem Mann vorgenommen. Was hat sich denn da verändert?
Ja, auch die Männer sind eitler geworden. Auch die stehen unter dem Stress, attraktiv aussehen zu wollen. Und wenn man halt so ein persönliches Weltbild an die Äußerlichkeit bindet, dann können auch Männer unter solchen Veränderungen sehr leiden. Und auch da gilt es genau abzuwägen, ist das was Vernünftiges oder ist das ein Spleen, dem man einfach nicht mitgehen will?
Ja, wie unterstützen Sie da? Denn ich könnte mir vorstellen, Sie haben ein gesundes Selbstwertgefühl, Sie würden an sich niemals etwas unternehmen.
Richtig, das ist das Entscheidende. Als erstes, wenn die fragen, ja, was würden Sie machen, würde ich sagen, ich würde überhaupt nichts machen, Sie sehen doch blendend aus, nicht? Und er sagt, ja, aber gucken Sie doch mal. Und jetzt denke ich, Sie will bestimmt mich auf die Nase hinweisen. Nein, aber hier. Und zeigt mir eine Stelle, die mir wirklich gar nicht aufgefallen ist. Und dann sage ich, huch, na, das sieht doch aber ganz okay aus. Und dann sagt sie, ja, sagen meine Freundinnen auch, aber. Und dann in dem Gespräch entwickelt sich dann doch meist so eine vertrauensvolle Ebene, wo ich dann mich auch in die andere Person hineinversetzen kann. Und wenn ich erkenne, meine Güte, das ist doch was eine Schlüsselrolle für diesen Menschen bedeutet und ich kann einfach von der technischen Seite her doch was anbieten, was ihnen hilft, dann biete ich das auch an und werde auf keinen Fall jemanden in diese Richtung überreden wollen. Aber es gibt Momente, wo ich sage, ja gut, wir probieren es gemeinsam.
25 Jahre Diakoniekrankenhaus Bad Kreuznach. Was nehmen Sie sich für die nächsten 25 vor?
Ich bin extrem dankbar, in so einem tollen Umfeld gewirkt zu haben und will das auch möglichst lange noch weiterführen. Ich bin dankbar meiner Frau, dass sie mich da mit unterstützt, trägt und inspiriert. Meinen Kindern, die vielleicht doch viel auch Entbehrung erleiden mussten, weil der Vater immer unterwegs war, nicht? Auch sie haben mich auf Einsätzen begleitet und es war mir eine Freude, ihnen da einfach auch was mitzugeben. Meine Tochter ist auch in diesen plastisch-chirurgischen Weg gegangen.
Sie haben sie inspiriert. Also herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. André Borsche.
Vielen Dank.
Eins gehört.